Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Weiß jemand von euch, was ein Slackline ist? Slackline, was ist das? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie so eine Slackline aussehen könnte. So ungefähr, da spannt man ein Seil zwischen zwei Bäumen zum Beispiel und dann versucht man auf diesem Seil zu balancieren. Nun, das ist ja noch relativ harmlos, würde ich sagen, oder? Kann jemand von euch das? Also ich kann es nicht. Ich weiß, ich fliege da sofort runter, aber es gibt Leute unter uns, die können das. Chris zum Beispiel, der hat nämlich so eine Slackline oder auch einige aus der Familie. Jetzt stellen wir uns mal die ganze Sache so vor, dass da nicht nur ein halber Meter drunter ist, sondern einfach mal ein bisschen mehr Platz ist. Schauen wir uns mal das nächste Bild an. Hoffentlich seht ihr es. Hier steht einer, genau da, der auf so einer Slackline ist und dort drüber läuft. Manchmal haben die was am Bein, falls sie irgendwie runterfliegen. Manchmal haben sie nichts am Bein. Und dann wird es ganz arg schwierig. Es gibt ja die abenteuerlichsten Geschichten, wenn die Künstler über die Niagara-Fälle drüber gehen und was weiß ich alles, mit Schubkarren die Oma rüberfahren oder was auch immer. Das gibt's. Müsst ihr mal nachschauen im Internet. Wir sind heute in der 7. Woche von Liebe in Aktion und wir haben heute einen ganz, ganz arg schwierigen Drahtseilakt vor uns. Wir haben zwei Seiten und ich habe mir überlegt, ob ich eine mega große Stange mitbringe und euch das mal hier vormache, aber das habe ich dann gelassen. Oh. Ihr wollt euch nur lustig machen über mich. Wir haben einen ganz, ganz großen Drahtseilakt vor uns, denn wir haben, ich stelle mich mal jetzt hier so in die Mitte, wir haben eine schmale Linie. Da reden wir nachher noch drüber, auf dem Weg, den wir gehen wollen. Und wir haben auf der einen Seite die Wahrheit, die Dinge, die gesagt werden müssen. Einfach die Wahrheit, die zur Sprache kommen muss. Und wir haben auf der anderen Seite einen ganz großen Wert an Liebe, den wir transportieren wollen. Und wir sind heute in dieser Situation, dass wir darüber reden, wie kriegen wir Wahrheit und Liebe zusammen. Schwierig. Das ist sowas für die Profis unter uns in Liebe in Aktion. Das ist die große Herausforderung. Und ich möchte mit euch darüber reden, wie können denn Liebe und Wahrheit zusammenkommen. Wir möchten erst einmal zwei Bibelverse uns anschauen, die uns ein bisschen so eine Leitlinie geben sollen. Wir lesen das im 1. Korintherbrief und im Epheserbrief. Dort sagt Paulus im 1. Korintherbrief, die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Liebe und Wahrheit taucht schon beides auf. Und im Epheserbrief sagt Paulus, stattdessen wollen wir an der Wahrheit des Evangeliums festhalten. Und durch die Liebe soll all unser Glauben und Handeln sich immer mehr an Christus ausrichten, der das Haupt seiner Gemeinde ist. Liebe und Wahrheit. Beide Dinge müssen wir heute irgendwie zusammenbekommen. Und wenn es um schwierige Dinge zu sagen geht, schwierige Formulierungen, wir tendieren ja immer auf die eine oder andere Seite. Es geht also heute um die Fähigkeit darum, wie kriegen wir Liebe und Wahrheit zusammen? Und ich muss sagen, ich beherrsche das nicht besonders gut. Vielleicht beherrschst du das, vielleicht bist du da der Profi, ich bin's nicht. Wie rede ich denn mit jemandem, den ich liebe, aber dem ich was Ernstes sagen muss? Ich meine, es gibt ja so Situationen, wo wir denken, oh Mann, ich liebe die Person so arg, ich kann nicht länger zuschauen. Jetzt muss ich was sagen. Wie machen wir das denn? Wie kriegen wir das denn hin? Wie ist denn Jesus damit umgegangen oder wie hat Paulus das als ein Apostel gemacht? Wir wollen mal gleich einsteigen in den ersten Gedanken. Wir müssen uns über unsere Motive klar sein, die Motive müssen stimmen. Also wenn du in so ein Gespräch hinein willst und mit den Leuten irgendetwas besprechen willst, was ganz Ernstes, dann mach es doch wie Paulus, der in seinen Motiven sehr klar war. Lest mal seine Briefe und ihr werdet sehr schnell merken, dass Paulus uns ein gutes Vorbild ist, wie er Liebe und Wahrheit und in seiner Motivation, wie er mit Leuten geredet hat, mit Gemeinden geredet hat, wie er das zusammengekriegt hat. Wenn ihr die Briefe lest, dann merkt ihr, dass er immer wieder darum gesungen hat, hier drüben haben wir die Wahrheit, hier drüben haben wir die Liebe und er ringt darum, wie kann ich die Punkte klar sagen? Ich will nicht um den heißen Brei rumreden, aber wie kommt meine innere Motivation, meine Liebe, wie wird die auch noch transportiert, dass die Leute nicht vor den Kopf gestoßen werden? Lest mal den Korintherbrief, da ist ja in der Gemeinde in Korinth viel durcheinander gegangen, wie er das gemacht hat. Eine Sache, die möchte ich ganz zu Beginn betonen, und das ist der erste Punkt, deine Motivation muss stimmen. Wenn du den Eindruck hast, ich muss mal mit ihr oder mit ihm über irgendwas reden, dann frag dich doch mal, warum musst du denn unbedingt mit der Person reden? Ich meine, was führt dich denn dorthin? Was schiebt dich denn dorthin? Ja, ich muss die Wahrheit sagen, sagst du. Ja, okay, ist das deine Motivation? Du musst die Wahrheit sagen? Oder was schiebt dich denn dorthin? Es gibt viele schlechte Motive. Schlechte Motive, die uns dann in eine Konfrontation hineinführen. Ein schlechtes Motiv wäre zum Beispiel, wenn du neidisch bist auf jemanden. Und der Neid, der nagt in dir drin und dann irgendwann sagst, oh, jetzt muss das mal raus. Und jetzt muss ich dem anderen irgendwas Schlechtes sagen. Oder wenn wir eifersüchtig sind, vielleicht die Freiheit, die jemand anderes hat und die hätte ich auch gerne, und dann klagen wir an. Oder wir haben uns geärgert, wir sind zornig und dann sagen wir dem, wir sagen es natürlich nicht so, aber von innen kommt es so raus, dem muss ich jetzt mal was reindrücken. Kennt ihr solche Sätze? Manchmal bekommen wir so den Eindruck, dass es so Motive sind in uns. Oder ein anderes falsches Motiv ist, wir kritisieren den anderen an dem Punkt, den wir nicht leiden können. Wir kritisieren den anderen, zum Beispiel, der tratscht gerne, also kritisiere ich ihn, obwohl ich selber viel tratsche. Und dann ist es ein Punkt, wo ich vielleicht einen Fehler mache, aber das, was ich fehlerhaft habe, fällt mir ja bei dem anderen auch schnell auf und dann wird da kritisiert, obwohl ich selber viel mache. Wie gehst du denn mit den Schwächen deines Bruders um und wie gehst du mit den Schwierigkeiten um? Mal ein guter Rat, wenn du jemanden liebevoll ansprichst, dann sei dir ganz bewusst, welche Motive du hast. Warum willst du unbedingt diesen schwierigen Punkt jetzt ansprechen? Und hoffentlich ist es ein Motiv aus Liebe heraus. In den Sprüche 27, Vers 6 heißt es, ein Freund meint es gut, selbst wenn er verletzt. Welche Motive stecken dahinter, hinter diesem Satz? Ein Freund meint es gut. Ich will das Beste für dich. Liebe, mein Respekt vor dir. Ich will, dass es dir besser geht. Das ist eine gute Motivation. Bei diesem Thema heute Morgen, da geht es ja um Menschen, die wir gern haben. Wir reden ja nicht mit wildfremden Leuten, die sind mir eigentlich meistens egal. Wenn ich über die Straße gehe, manchmal berührt mich das, aber meistens berührt es mich nicht. Völlig fremde Menschen, da habe ich keine Verantwortung. Aber für die Menschen, die ich liebe, denen will ich doch weiterhelfen. In diesem Vers heißt es, ein Freund meint es gut, selbst wenn er etwas Verletzendes sagt. Ich meine es gut mit dir, das ist eine gute Motivation. Und ihr Lieben, genau an diesem Punkt, an dieser Motivation zeigt sich, ob du jemanden gern hast oder nicht. Wie du das rüberbringst, wie du die Wahrheit ihr versteht, wir sind hier auf diesem Weg und wir haben hier die Wahrheit. Wie wir diese Wahrheit in dieses Gespräch hineinbringen, da zeigt sich deine Beziehung zu dem Menschen. Oberflächliche Beziehungen lassen solch eine wirkliche, positive Motivation nicht zu. Oberflächliche Beziehungen können eine Korrektur in Wahrheit nicht zulassen. Und ich möchte dir raten, wenn du nur eine oberflächliche Beziehung zu einem Menschen hast, überlege es dir wirklich gut, ob du ein schwieriges Gespräch anfängst. Den Ärger, den andere Leute haben, willst du dir denn wirklich selber anziehen? Willst du dich selber in diese Situation bringen? Willst du einen Streit riskieren, wo die Beziehungsebene vielleicht gar nicht so da ist oder bist du lieber still und sagst, ich möchte meine Ruhe haben? Aber wenn der andere wirklich am Herzen liegt, wenn du sagst, hier ist so ein großer Berg an Liebe, der mich motiviert, dorthin zu kommen, und dann nehme ich die Wahrheit und Liebe und Wahrheit bringt dich dann dorthin, Dinge ins Gespräch zu bringen und zu sagen. Weil du einen Freund hast, dem du Dinge sagen möchtest. Und manchmal müssen wir durch dieses Nadelöhr der Wahrheit hindurch. Das macht ja nicht Spaß, wenn man schwierige Dinge anspricht. Niemand von uns will das ja. Das macht keinen Spaß. Aber die Liebe führt uns dorthin. Und das ist ja die Motivation, die Freundschaft, auf die man viel Wert legt. Also, der erste Gedanke, überprüfe deine Motivation. Und frag dich auch, wenn ich das jetzt sage, also wenn ich hier eine schwierige Tatsache aufs Tablett bringe, wer profitiert denn davon am meisten? Das ist eine gute Frage. Profitierst du davon am meisten, weil du deinen Ärger los bist und deine Kritik los bist? Oder profitiert der, dem du ja so sehr lieb hast, am meisten? Das ist eine gute Frage. Und da wird sich vieles entscheiden, was du sagst oder was du nicht sagst. Wird es dem anderen wirklich weiterhelfen? Ich möchte mal einen kritischen Satz sagen. Und da könnt ihr gerne drüber nachdenken, ihr müsst nicht übereinstimmen. Aber ich sage es mal, wenn es nur um dein eigenes Wohlbefinden geht, dann ist es keine Liebe. Wenn du nur kritisierst, damit du dich besser fühlst, dann hast du es wahrscheinlich noch nicht die richtige Motivation. Denk mal über diesen Satz nach, ob der stimmt oder nicht stimmt. Also der erste Gedanke ist, die Motive müssen stimmen. Der zweite Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, ist, wenn es um diese Situation geht von Wahrheit und von Liebe und ihr möchtet dies aufs Tablett bringen, dann plane diese Geschichte, plane dein Vorhaben, wie du vorgehen sollst. Denke nach, was du sagen sollst. Denke nach, wie du es sagen sollst. Gott hat uns eine Menge graue Zellen gegeben, die sollen wir auch benutzen. Besonders wenn es in solchen schwierigen Situationen kommt. Ich lese euch mal aus den Sprüche 16, Vers 23. Der Kluge redet so, dass man ihn leicht verstehen kann. Und deshalb überzeugen seine Worte. Der Kluge redet so, dass man ihn leicht verstehen kann. Und deshalb überzeugen seine Worte. Plane das. Ein kluger Mensch, der denkt drüber nach. Und er formuliert es so, dass es sein Gegenüber verstehen kann. Ein kluger Mensch, der überlegt, was sage ich, wie sage ich es, in welchen Umständen sage ich es und was soll das Ziel sein, wenn ich das jetzt sage? Wo führt mich das denn letztendlich hin? Paulus gibt uns da ein Vorbild. Wir spüren, wie er um Wahrheit und um Liebe ringt. Ich lese euch mal aus dem 2. Korinther, Kapitel 2. Da formuliert er zu der Gemeinde in Korinth, wo er ja viele Probleme hatte, in großer Sorge, mit schwerem Herzen und unter Tränen habe ich euch geschrieben. Aber ich wollte euch damit nicht verletzen. Im Gegenteil, ihr solltet vielmehr erkennen, wie sehr ich gerade euch lieb habe. Mit großer Sorge, mit schwerem Herzen und unter Tränen. Paulus hat viel nachgedacht. Der hat nicht einfach nur WhatsApp geschrieben, zack, weg war sie und 2 Stunden später hat es bereut. Der hat nicht einfach eine E-Mail geschrieben und nicht nachgedacht. Ich glaube, er hat Dinge aufgeschrieben, gebetet und dann hat es wieder durchgestrichen. Nee, so kann ich das nicht sagen. Da ist vielleicht zu viel Liebe drin oder zu viel Wahrheit drin. Wie kann ich denn darum ringen, mit schwerem Herzen und der Tränen in großer Sorge, dass ich meine lieben Mitstreiter, meine Geschwister in Korinth wieder ins Boot kriege? Es gibt den sogenannten Tränenbrief, davon reden wir, reden die Bibelwissenschaftler, wo er unter Tränen darum ringt, die Leute wiederzukriegen. Schwierig. Paulus hat sich hingesetzt und hat nachgedacht. Guter Tipp, wenn du was Schwieriges zu schreiben hast, schreib es auf und lass es mindestens einen Tag liegen. Mindestens. Gib es jemanden anderen zum Lesen, wenn du unbedingt was schreiben musst. Schwierige Dinge werden nicht in Schriftform geklärt, sondern unter 4 Augen oder unter 6 Augen später dann. Das ist das biblische Prinzip. Und jetzt möchte ich euch einen dreifachen Ratschlag geben. Plane, wann du es sagst, plane, was du sagst und drittens plane, wie du es sagst. Mach es ganz klar. Plane, wann du es sagst. Es gibt eine Studie von der Columbia-Universität, die haben festgestellt, wann die meisten Streitigkeiten in einer Familie passieren. Habt ihr eine Idee? Zu welcher Uhrzeit streiten sich die meisten Familien? Abends? Sonntagmorgens oder an Weihnachten, ja. Also wenn man einen ganz stinknormalen Tag nimmt und die haben ihre Untersuchungen gemacht, unmittelbar vor dem Abendessen, sagen die Statistiken. Denn dort ist man müde, dort ist das Adrenalin unten und man hat Hunger und man möchte was essen, also die Männer sowieso und die möchten, und dort, sagen die Statistiken, streitet man am meisten. Such dir den besten Zeitpunkt, wenn du etwas sagen willst. Such dir den Zeitpunkt heraus, plane das. Nicht einfach zwischen Tür und Angel nochmal schnell irgendwas reinschieben, sondern plane das, was du sagen willst und lass die berühmte Bombe nicht platzen. Diese Bombe, die wird wahrscheinlich sehr viel kaputt machen. Zweitens, plane erstens, wann du sagst, plane zweitens, was du sagst. In Sprüche 12, Vers 25 steht, nö, das kommt später. Plane das, was du sagen willst. Das heißt, überleg dir, wie formuliere ich das denn jetzt? Mit welchen Worten beginne ich denn? Hat denn mein Gegenüber überhaupt eine Chance, sich auf irgendwas Schwieriges jetzt einzustellen? Weißt du denn, worum das geht? Hast du ihm das vielleicht vorher gesagt? Also wenn es um die Ordnung geht zu Hause und du regst dich auf, dass es immer unaufgeräumt ist, dann sagst du nicht, hier die Kakerlaken bitten schon um eine Razzia. Das ist nicht so gut. Dann ist es bei euch so zu Hause. Warum lachst du? Mach das nicht. Dann bist du gleich draußen. Überlege das, was du sagst. Keine sarkastischen Bemerkungen, wähle eine Sprache der Liebe. Es geht ja immer noch, dass du nachdenkst, was sage ich und wann sage ich es. Und noch ein dritter Gedanke, jetzt überlege, wie du es sagen willst. Wieder so ein Spruch von Salomo aus dem Buch der Sprüche. Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers stechen wie Messerstiche. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Boah, das tut weh. Wenn die Wahrheit, wir sind ja hier in dem Mittelweg, wenn jemand meint, er muss unbedingt jetzt die Wahrheit sagen, und egal wie er sagt, aber die Wahrheit muss jetzt raus. Und dann wird sie rausgesagt und sie sticht wie ein Messerstich. Es tut weh. Und wir müssen sehr genau aufpassen, wie wir manche Dinge sagen. Der Ton macht ja die Musik. Ich möchte euch eine Gleichung geben und das sehen wir jetzt hier auf der Folie. Wir brauchen Wahrheit, wir brauchen Liebe und wir brauchen das Timing. Wir brauchen die Wahrheit, was wir sagen. Wir brauchen die Liebe, wie wir es sagen und wir brauchen das Timing, wann wir es sagen. Und wenn diese drei Dinge, Wahrheit, Liebe und der richtige Zeitpunkt, dass der Gegenüber sich darauf einstellen kann, da sind, dann ist die Chance da, dass der Gegenüber das annimmt und dass es zu einer Veränderung kommt. Wir brauchen Wahrheit, die Liebe und das Timing. Ihr Lieben, Wahrheit und Liebe treten niemals anonym auf. Habt ihr schon mal einen anonymen Brief bekommen, das hast du falsch gemacht? Ich habe das schon mal bekommen. Ein Fax. Plötzlich kommt das Fax aus dem Gerät raus und ich lese das, das war eine falsche Entscheidung, bla 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 bla. Kein Absender, also ich wusste dann schon, wer es ist. Die Nummer, ja, da findet man es raus. Anonyme Kritik landet bei mir im Papierkorb. Wer nicht den Mut hat, mir direkt ins Gesicht zu gucken oder dir direkt ins Gesicht zu gucken und das Gespräch zu suchen, der disqualifiziert sich doch gleich von vornherein. Diese Gleichung, die wir hier haben, Wahrheit, Liebe und Timing und das Gegenüber und der Respekt miteinander, Das sind doch die wichtigen Dinge, die wir miteinander brauchen. Und dass wir dann verständnisvoll, demütig miteinander in das Gespräch kommen. Paulus sagt es im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 1. Wenn sich aber einer von euch etwas zu Schulden kommen lässt und sündigt, dann sollt ihr ihn als Menschen, die Gottes Geist leitet, verständnisvoll wieder zurückbringen. Wir suchen verständnisvoll ein Gespräch. Wir planen das, unsere Motive sind richtig und dann fangen wir dieses Gespräch an und sagen, du, vielleicht liege ich hier ganz falsch. Ich brauche dich, dass du mich korrigierst. Oder ich mag vielleicht total daneben liegen, ich kenne auch nicht alle Tatsachen, ich kenne auch nicht alle Umstände, aber mich bewegt was im Herzen, darf ich dir das sagen? Und dann kommt der andere und sagt, aha, okay, gut, ja, lass uns mal anhören, was du mir zu sagen hast. Oder du sagst, wir sind alle Menschen, wir leben alle von der Gnade, ich mache nicht alles richtig. Und ich möchte dir nachher auch die Chance geben, dass du mir Dinge sagst, vielleicht, wenn dich das bewegt. Aber darf ich dir Dinge sagen, die mir auf dem Herzen liegen? Wahrheit, Liebe und Timing bringt die Chance zur Veränderung. Noch ein dritter Gedanke, wenn es darum geht, Wahrheit und Liebe miteinander zusammenzubringen. Wenn du dann in diesem Gespräch bist, du hast die Wahrheit, du hast die Liebe und du sagst, jetzt will ich die zusammenbringen und jetzt will ich zum richtigen Zeitpunkt mit den Leuten sprechen oder mit der Person sprechen. Ein dritter Gedanke, transportiere immer Sicherheit und niemals Unsicherheit. Was passiert, wenn jemand dir gegenüber sitzt und dir Dinge sagt, die dich total unsicher machen in deinem Selbstwert, in der Art, wie du bist, in den ganz tiefen Schichten deines Seins? Was passiert dann? Weil die Wahrheit oft so wehtut, müssen wir sehr, sehr genau aufpassen, dass wir Leute nicht niedermachen. Denn die Wahrheit, so wichtig wie Wahrheit ist, hat ja auch die Kraft, einen Menschen total zu zerstören und kaputt zu machen. Wir treten ja nicht auf, um den anderen fertig zu machen, sondern wir treten ja auf, um ihn zu fördern und ihm Sicherheit zu geben auf den Weg, den Gott für diese Person hat. Und vielleicht muss da die eine oder andere Korrektur sein, aber wir geben der anderen Person Sicherheit und sagen, ich liebe dich, ich stehe zu dir, egal was du machst. Ich habe zwar den ein oder anderen schwierigen Punkt, aber ich stehe zu dir. Und da werde ich auch nicht davon abgehen. Freundliche Worte richten einen Menschen wieder auf. Das sagt Salomo in den Sprüchen 12. Transportiere immer Sicherheit. Ich mache dem anderen, dem Gegenüber deutlich, dass ich ihn lieb habe, dass ich ihn respektiere, dass ich es ernst meine. Und jetzt könnten wir eine ganze Reihe von Beispielen geben, wie Paulus das gemacht hat. Wie er immer wieder Sicherheit gegeben hat. Wie er sagt, in manchen Briefen, wo ganz viele Probleme sind, wo er mit einem ganz großen Dank anfängt. Immer wenn ich an euch denke, dann bete ich und dann danke ich dem Gott, was er alles an euch getan hat. Obwohl da die Kacke am Dampfen ist, auf gut Deutsch. Und dort viele Schwierigkeiten sind. Aber er kommt mit der Sicherheit, es gibt einen Gott, der mag dich und der arbeitet an dir und der lässt dich nicht im Stich. Und dann kommt ein Abschnitt in den Briefen von dem Paulus, Korinther oder wo auch immer, wo es wirklich schwierig ist. Und dann sagt er zum Schluss, aber ich bin in der Liebe mit euch verbunden. Ich stehe zu dir. Und die Liebe Gottes, die wird dich durchtragen. Gott steht immer zu dir. Nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes im Korintherbrief. Merkt ihr, wie viel Sicherheit dort bei aller Kritik, die Paulus den Gemeinden zu sagen hat, wie viel Sicherheit dort transportiert wird. Und das ist so wichtig. Wir wollen den anderen nicht niedermachen. Ich vertraue euch in jeder Beziehung. Ich bin stolz auf euch. Trotz aller Schwierigkeiten bin ich getröstet und meine Freude ist unbeschreiblich groß. So sagt er das im Korintherbrief. Sag was Gutes, aber korrigiere mit Liebe. Und noch ein letzter Punkt, den wir jetzt noch mitnehmen wollen, weil der auch dazu gehört. Wenn du dieses Wagnis eingehst, du sagst, ich hab hier die Wahrheit und ich glaube, ich muss das sagen. Ich habe hier meine Motive und mit dieser ganz großen Liebe und die Wahrheit komme ich jetzt zu dir und ich rede mit dir und ich möchte dir Sicherheit geben, dann rechne damit, riskiere es, dass du abgewiesen wirst. Nicht jeder will das, dass man ihn angreift. Riskiere das. Rechne damit, dass der andere nicht darauf reagiert. Das kann passieren. Erwarte nicht, dass der andere dir begeistert um den Hals fällt und sagt, ich wollte schon immer mal Korrektur von dir haben. Erwarte das nicht. Es kann ganz anders kommen. Ich habe da schon so lange drauf gewartet, endlich raus mit der Wahrheit. Riskiere das, zurückgewiesen zu werden. Wir lesen mal aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Verse 8 bis 11. Jetzt achtet mal darauf, wo das Herz schwingt von Paulus. Jetzt bereue ich auch nicht, dass ich euch den Brief geschrieben habe, der euch so erschüttert hat. Und wenn ich auch schon dachte, es wäre besser gewesen, ich hätte ihn gar nicht abgeschickt, eben weil ihr wegen des Briefes so betroffen gewesen seid, das war dieser Tränenbrief, so bin ich doch jetzt froh, dass ich ihn geschrieben habe, weil ich euch dies zum Nachdenken und zur Umkehr gebracht hat. Bedenkt doch nur, was Gott alles durch eure Reue und Umkehr gemacht hat. Paulus hat gezögert. Der wusste, wenn ich das jetzt schreibe, oh, wie werden die reagieren? Werden die meine Motive verstehen? Wie werden die mit der Wahrheit umgehen, wenn ich sie korrigiere? Und in der Gemeinde in Korinth, da war ja alles Mögliche. Von sexuellen Dingen bis Ehebruch und mit dem Abendmahl und ihr könnt das alles nachlesen. Aber er ringt dort darum. Es kann einem manchmal richtig Angst machen, wenn man Wahrheit sagen muss und dann überlegt man, wie wird der andere wohl reagieren? Wird die Freundschaft das aushalten? Oder zerbricht da die Freundschaft? Oder gehe ich da jetzt ein Risiko ein und rede mit dem anderen oder bin ich mit oberflächlichen Beziehungen zufrieden und sage, das geht mich nichts an? Das ist unsere Gesellschaft, der andere geht mich nichts an, das ist seine Haustür und ich meine, ich gehe in mein Haus rein und was der da drin macht, ist mir auch egal. Das ist unsere heutige Gesellschaft. Und dann wird alles unter den Teppich gekehrt und irgendwann eskaliert das sowieso. Also, wenn du dich darauf einlässt, Wahrheit und Liebe zusammenzubringen und ein Gespräch zu suchen, du riskierst etwas. Aber in diesem Risiko zeigt sich ja auch, ob du die andere Person wirklich schätzt und sie liebst. In diesem Risiko zeigt auch, wie viel Mut du hast und ob du denkst, wird die Beziehung das aushalten? Wird Gott daran arbeiten? Vielleicht bist du dir sicher, dass Gott dich geschickt hat. Dinge müssen angesprochen werden. Das gehört auch in Liebe in Aktion dazu. Und wenn Dinge nicht angesprochen werden, kann sein, dass Beziehungen auseinanderbrechen. Wenn in einer Ehe alles unter den Teppich gekehrt wird, kann sein, dass die Ehe daran zerbricht. Wenn in einer Gemeinde alles unter den Teppich gekehrt wird, kann sein, dass es große Schwierigkeiten gibt irgendwann. Wenn Kinder nicht mit ihren Eltern reden, kann sein, dass der Kontakt auseinanderbricht. Und andersrum genauso. Wir haben uns heute auf diesen Drahtseilakt begeben. Dieses Bild mit dem Drahtseilakt ist eigentlich nur zur Hälfte gut. Denn wir haben hier drüben die Wahrheit und wir haben hier drüben die Liebe. Und in diesem Bild bin ich auf einem ganz, ganz schmalen Weg. Und ich sage, da muss ich bleiben, sonst fliege ich rechts und links runter. Eigentlich müsste dieser Weg ganz, ganz weit ausladend sein, denn auf diesem Weg möchte ich so viel Wahrheit, wie es nur geht, in das Gespräch reinbringen. So wie es nur geht, möchte ich die Dinge sagen, die mir ja auf dem Herzen liegen. Und ich möchte so viel Liebe transportieren, wie es nur geht. So viel mitnehmen, so viel Wertschätzung und Sicherheit transportieren, dass der andere das verkraften kann. Also dieser schmale Weg von einer Slackline ist nicht das Richtige. Eigentlich müsste der ganz breit sein, aber trotzdem ist es ein Wagnis. Jetzt haben wir uns eine ganze Zeit lang mit solchen ganz schwierigen Fragen beschäftigt. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Vielleicht überlegst du und du hast irgendeinen Namen in deinem Kopf und sagst, oh, eigentlich müsste ich ein Gespräch führen. Mit wem müsstest du ein Gespräch führen? Eigentlich müsste ich meine ganze Liebe zusammenkramen, meine ganzen Motive hinterfragen, meine ganze Wahrheit zusammennehmen, ein Gespräch planen und dieses Gespräch machen. Wem soll ich in Liebe die Wahrheit sagen? Ich gebe euch mal ein paar Beispiele, jetzt nicht aus unserer Gemeinde, aber Beispiele, die in unserer Welt so passieren. Du siehst einen Teenager oder einen Jugendlichen, der komische Wege geht, der einen guten Start hatte, aber jetzt irgendwie schlechte Freunde hat und du beobachtest ihn und du denkst, mit dem muss man doch reden. Vielleicht musst du mit dem reden. Oder vielleicht kennst du ein Ehepaar, das sich unmerklich von Jesus entfernt und eigene Wege geht. Oder du beobachtest ein Ehepaar, wo du denkst, von meiner Perspektive driften die auseinander. Vielleicht sollte ich mit dem einen oder anderen mal ein Gespräch suchen. Oder vielleicht kennst du jemanden, einen Freund, der zu viel trinkt. Und niemand sagt was. Niemand traut sich, irgendwas zu sagen. Niemand lässt sich in diese Situation rein, komm, wir gehen mal eine Runde spazieren. Ich muss dir was sagen. Weil die meisten Leute einfach wegschauen. Ich weiß, wir würden uns am liebsten für solchen Dingen drücken, aber echte Liebe führt uns zu solchen Gesprächen hin. In dieser Kombination, die wir vorhin gesehen haben. Und das setzt eine ganz große Reife voraus. Ich möchte uns noch zwei Bibelverse zum Abschluss bringen. Wieder aus dem Buch der Sprüche. Eine aufrichtige Antwort ist ein Zeichen echter Freundschaft. Wenn du jemanden wirklich schätzt, dann wirst du aufrichtig reden und ehrlich reden. Wer einen anderen zurechtweist, wird letzten Endes mehr Dank bekommen als jemand, der den Leuten nur nach dem Mund redet. Manchmal muss Liebe den schwierigen Weg gehen. Und das ist der Gedanke, der uns heute wichtig wird. Manchmal tut Liebe auch weh. Liebe in Aktion ist entworfen und entstanden in einer großen Gemeinde in Kalifornien, Rick Warren, in der Saddleback-Gemeinde. Und als Rick Warren dieses ganze Konzept zusammengestellt hat, hat er seine Gemeindeglieder gebeten, ihm Beispielgeschichten zu schreiben. Und dann hat er von vielen Gemeindegliedern eine E-Mail bekommen oder einen Brief bekommen mit Geschichten, die wirklich passiert sind. Und in diesem Thema hat er auch eine Geschichte bekommen, eine Situation, wo ein Mann Folgendes gesagt hat. Und ich zitiere jetzt, 30 Jahre lang habe ich mich mit Pornografie beschäftigt. Aber vor einem halben Jahr hat meine Verlobte mich mit meiner Sünde konfrontiert. Sie hatte keine Beweise, aber sie hatte aus meinem Verhalten Verdacht geschöpft und dann hat sie das große Risiko auf sich genommen, das Gespräch zu suchen. Und jetzt habe ich vor ihr reinen Tisch gemacht und jetzt bekomme ich zum ersten Mal im Leben Hilfe durch einen Seelsorgekreis. Ich bin so froh, dass sie mich so liebt, sodass sie dieses Problem ansprechen konnte. Die Wahrheit und die Liebe hat zu einer Hilfe geführt. Und ich glaube, das ist die große Kunst, wenn Liebe zur Aktion wird. Die Wahrheit in Liebe sagen, das hat Jesus das Leben gekostet. Er hat gesagt, dass wir von Gott getrennt sind, dass wir schuldig sind, dass wir wiedergeboren werden müssen, hat er einem der religiösen Führer gesagt, dass er neugeboren werden muss, dass es nur einen Weg, nur eine Wahrheit gibt, zu dem Vater hin. Nur ein Leben. Und das hat ihn ans Kreuz gebracht. Echte Liebe kostet etwas. Ich möchte mit uns jetzt so mitschließen, dass ich euch Mut machen möchte, wenn Gottes Geist gerade zu dir redet und dir eine Person vor Augen führt. Dass du das im Gebet vor Gott festmachst und sagst, ja, gib mir die Kraft, dass ich dieses Gespräch führe. Gib mir die Hilfe, dass ich es gut plane, dass ich überlege, wie ich es sage, dass das Timing stimmt und dass dann dort eine Veränderung und Segen dabei herauskommt. und hilf mir, dass ich meine Motive prüfe. Und ich möchte jetzt gern mit uns beten und ich möchte genau für dich und für mich, für uns alle beten, dass wenn so ein Gespräch dran ist, dass Gott uns dann viel, viel Liebe und Wahrheit und Segen gibt.